Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott schützt das Angeknackste. Das erzählt uns der Wochenspruch zur neuen Woche. Liebe Gemeinde, das dürfen wir heute feiern. Dazu grüße ich Sie alle ganz herzlich. Ich grüße die Altenheimbewohner, die durch die Übertragungsanlage mit uns verbunden sind, und alle, die im Anschluss an den Gottesdienst über die Homepage unserer Kirchengemeinde diesen Gottesdienst mithören und mitfeiern. Ich freue mich, dass einige der Katechumenen heute mit dabei sind und in der Predigt ihre Gedanken zum Geschehen mit einbringen, was da in der Predigt eine Rolle spielt. Wir feiern Abendmahl heute. Seien Sie alle herzlich dazu eingeladen. Heute wieder als Tischabendmahl. Da soll spürbar werden, Gott stärkt uns, denn das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Lasst uns beten, ich bitte Sie dazu aufzustehen. Du, Gott, suchst mit deiner heilenden Kraft die Leute, die unter die Räder des Lebens geraten sind. Lass uns neu hören, neu wahrnehmen, wie du dich für deine Menschenkinder einsetzt. So beten wir gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Augen. ewiger Gott, so verschwenderisch ist deine Liebe, dass du uns reicher beschenkst, als wir erwarten, und herrlicher, als wir erbitten können. Wende von uns ab, was unser Herz erschreckt. Lass unsere Augen deine Wunder sehen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel, die heute zugleich auch der Predigttext ist, steht in der Apostelgeschichte des Lukas im 9. Kapitel. Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er die Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, aber über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Das Evangelium steht bei Markus im 7. Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Und die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ehrlich gesagt, ich freue mich, wenn einer, der so richtig arrogant ist, einen vor die Mütze kriegt. Dem sollen bitte nicht die Bäume in den Himmel wachsen. So einer war ja der Paulus oder Saulus hieß er da noch. Er dachte, er könnte Gott einen Dienst damit tun, dass er die Christen, die damals gerade sich zusammengefunden haben, gefangen nimmt, nach Jerusalem bringt und da verurteilen lässt. Das war die Vorstellung von einem gottgewollten Leben bei ihm damals. Eine spektakuläre Geschichte. Licht vor Damaskus, er hört die Stimme, wird blind. Das hat ihn natürlich völlig durcheinandergewirbelt, das, was wir gerade gehört haben. Diese Bekehrung vor Damaskus bei Paulus. Im Konfirmandenunterricht am letzten Dienstag haben wir gefragt, was bringt eigentlich bei uns das Leben so durcheinander? So, dass man sich neu orientieren muss. Und was bedeutet das eigentlich für uns? Und woran merken wir, dass es gut war oder vielleicht auch mies war, was unser Leben durcheinander gebracht hat? 6 verschiedene Situationen sind den Konfirmandinnen und Konfirmanden eingefallen. Sind heute nicht alle da, aber die 5 sind da und stellen uns ihre Gedanken vor.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
etwas Peinliches passiert und ich zum Beispiel den Bus zur Schule verpasse.
Kann das doch etwas Gutes haben?
Ja, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden hinterher darüber lachen kann. Oder um das Beispiel vom Bus verpassen zu nehmen, wenn ich dann pünktlicher werde.
Vielleicht lernt man dann, wenn man auf den nächsten Bus warten muss, auch ganz unerwartet jemanden kennen. Und man bekommt so einen neuen Freund.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
wenn ich schlechte Noten bekomme.
Kann das auch etwas Gutes haben?
Nein.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
wenn mein Haustier gestorben ist.
Kann das auch etwas Gutes haben?
Nein, bestimmt nicht.
Wann möchte man sich dagegen wehren?
Immer.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
wenn man wegen des Berufes in eine andere Stadt ziehen muss.
Kann das auch etwas Gutes haben?
Vielleicht bekommt man mehr Geld.
Wann möchte man sich dagegen wehren?
Man sieht die Leute nicht mehr so oft, die einem wichtig sind. Man wird einsamer.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
wenn man sich zum Beispiel beim Sport verletzt hat und sich seinen Fuß gebrochen hat.
Woran merke ich, dass es gut oder dass es mies war, was mein Leben so durcheinander gebracht hat?
Ich lerne etwas über meinen Körper kennen.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
wenn Eltern sich trennen.
Kann das auch etwas Gutes haben?
Vielleicht, wenn die Eltern nicht mehr so häufig streiten.
Zu Weihnachten bekomme ich 2 Geschenke.
Mein Leben kann ziemlich durcheinander geraten, wenn
wenn jemand stirbt, der mir sehr nah gewesen ist.
Kann das auch etwas Gutes haben?
Nein, ich vermisse diese Person schon so bald.
Woran merke ich, dass es gut oder dass es mies war, was mein Leben so durcheinander gebracht hat?
Ich vermisse die Person, die gestorben ist. Ich muss aber auch mehr Verantwortung in meinem Leben übernehmen.
Paulus musste sich nach der Geschichte in Damaskus auch nochmal neu sortieren. Musste kapieren, das, was mein Leben gerade völlig durcheinander gebracht hat, war die Erfahrung, Jesus lebt ja. Ich dachte, das wäre nur eine heiße Luft, diese Jesus-Geschichte. Das, was die Christen erzählen, das, was heute immer noch die Christen zusammenbringt, nämlich die die Erfahrung. Jesus ist nicht tot. Der ist lebendig. Und das erlebt dieser Paulus auf eine für ihn selber erschütternde, verwirrende Weise. Er muss sich dann nochmal neu sortieren, muss überlegen, ja, was bedeutet das denn jetzt? Für ihn bedeutet das, den Rest seines Lebens wird er von nichts anderem mehr reden. Er wird das ganze Mittelmeer durchflügen und wird Leute finden, mit denen darüber reden, wird Gemeinden gründen. Und vor allen Dingen, er schreibt Briefe. Briefe, in denen er immer wieder neu durchbuchstabiert. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, für euch? Jesus ist nicht tot. Was heißt das? Und es gibt einen Satz im Römerbrief, bei dem, glaube ich, alles für ihn zusammengefasst wird. Paulus schreibt da, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Alles. Auch wenn ich mir das Bein breche, den Bus verpasse, oder auch wenn Eltern sich trennen, wenn einer stirbt, der mir nahe ist, das soll mir auf einmal zum Guten werden? Denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge, sagt er, zum Besten dienen. Wie geht das denn, Gott lieben? Heißt doch, ich möchte auf jeden Fall mit dieser geliebten Person zusammen sein. Ich möchte mit Gott immer zusammen sein. Aber das möchte ich nur dann, wenn mir klar geworden ist, wer Gott eigentlich ist. Ich kann ja nicht mit irgendeinem da zusammen sein. Ich möchte mich ja nicht irgendjemandem an den Hals schmeißen. Das, was Gott ausmacht, und das ist, was Paulus auf einmal so erschütternd erfahren hat. Das, was Gott ausmacht, ist, dass der nicht tot zu kriegen ist. Die dachten, die könnten ihn beseitigen. Die dachten, die könnten Jesus, Gottes Sohn, gerade ans Kreuz nageln und weg ist der. Und damit hat sich die Sache erledigt. Wir können jetzt fröhlich so weitermachen wie immer. Und wir können unseren eigenen Stiefel reiten. Nein, das nicht. Gott bringt sich auf erschütternde Weise in das Leben von uns Menschen ein, indem er selbst Mensch wird. Jesus heißt, Gott wird Mensch. Das feiern wir zu Weihnachten. Und zu Ostern feiern wir, dass dieser Mensch, in dem Gott sichtbar wird, nicht mehr aus dieser Welt rauszukriegen ist. Der hat den Tod überwunden. Jesus ist nicht tot. Er ist die eine entscheidende Kraftquelle, nicht nur in meinem persönlichen Leben, sondern für die Welt. Und deswegen rennt der Paulus durch die ganze damals bekannte Welt, durch den ganzen Mittelmeerraum und muss das allen weitersagen, weil er auf einmal merkt, das ist nicht nur meine Privatveranstaltung. Das hat natürlich erhebliche Konsequenzen für mich, aber das betrifft alle. Das, was Paulus erlebt hat, kann einen natürlich schon umhauen. Puh, so ein Licht und so eine Stimme, blind für 3 Tage und dann kommt einer, legt ihm die Hände da auf und man kann dann wieder sehen. Das sind natürlich Erfahrungen, also ich habe das nicht so erfahren. Ich hatte keine Stimme, die mir gesagt hat, Eberhard, hallo oder so. Ich bin mit 8 in den Posaunenchor gegangen. Da habe ich dann angefangen, in der Kirche Musik zu machen. Und immer wieder habe ich diese alten Geschichten gehört. Und mehr in meinem Leben gemerkt, das meint mich. In diesen alten Geschichten komme wirklich ich vor. Nicht irgendjemand, sondern ich bin gemeint. Ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes an diese Geschichten gewöhnt. Immer wieder neu mich diesen Geschichten ausgesetzt. Glaube ist, so glaube ich je länger, je mehr, auch eine Sache der Gewohnheit. Man kann sich Glaube auch abgewöhnen. Man kann irgendwann sagen, ach, brauche ich nicht mehr, geht nicht mehr hin. Nimmt nicht mehr am Gottesdienst teil, kriegt nicht mehr mit, was passiert. Für mich und für die Kirche ist es aber wichtig, dass die Menschen kapieren, das will wirklich mein Lebensrhythmus, das, was jeden Tag in meinem Leben geschieht, in jeder Woche, mir etwas zu sagen haben. Gott ist nicht nur irgendeine Privatveranstaltung, irgendeine Nebensache, Gott ist Grundimpuls. Gott ist nicht irgendwas, was man sich in den Schrank stellen kann. und angucken und wegrauben, entstauben oder auch wieder zustauben lassen kann. Gott ist Gott. Und diesen Gott darf ich lieben. Diesen Gott, dem darf ich nahe sein. Wie Paulus sagt, dann werden dir alle Dinge zum Besten dienen. Egal, was in deinem Leben geschieht. Ob du den Bus verpasst oder dir die Knochen brichst. Ob deine Eltern sich trennen oder ein Mensch, der dir wichtig war, gestorben ist. Was immer auch in deinem Leben geschieht. Nichts, nichts wird dich mehr von Gott trennen können. Im Gegenteil. Du wirst erfahren, in allem, was geschieht, kommst du ihm näher. Das meint das wohl. Die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst uns nun unseren Glauben bekennen, und zwar mit dem Glaubensbekenntnis nicht 803, wie ich es fälschlicherweise angeschlagen habe, sondern 813. Sie finden das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer auf der Seite 1243. 1243 unter der Nummer 813. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. 1243. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube, dass Wir wollen nun gleich, bitte nehmen Sie nochmal Platz, wir wollen nun gleich Abendmahl miteinander feiern. Zur Vorbereitung singen wir das Lied 229. Wir feiern das Abendmahl heute wieder als Tischabendmahl. Sie bekommen die Oblaten gereicht und einen Einzelkelch. Und wir bitten Sie gleich, wenn Sie den Einzelkelch empfangen, ihn zu trinken und wieder das Glas auf das Tablett zurückzustellen. Wir haben pro Runde, pro Abendmahlsrunde 24 Leute können wir bedienen. Bitte schauen Sie ein bisschen, dass das so ungefähr hinhaut, dann kommen wir gut miteinander hin. Und nun singen wir zur Vorbereitung 229. Zur Abendmahlsliturgie bitte ich aufzustehen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Es ist wahrhaftig recht, dir angemessen und unsere Würde, Herr, dir zu danken. Du hast durch Christus Menschen verändert, Türen aufgetan, die verschlossen waren für deinen Willen. Wir loben dich darum mit allen, die je deine Wunder besangen und verkünden deine Ehre in einem Chor der Lebenden und der Vollendeten und bekennen ohne Ende.
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr als Gebrauch, voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.
Ja, gelobet seist du, Gott des Himmels und der Erde, denn du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und Jesus Christus gesandt zu unserer Erlösung. So bitten wir dich, sende deinen Heiligen Geist, damit wir mit diesem Brot und diesem Kelch Anteil bekommen an dem Leben, das in Jesus Christus erschienen ist. Es war in der Nacht, als der Herr verraten ward. Da nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir danken dir, Gott Vater unseres Herrn Jesus Christus, für alles, was du durch ihn zu unserem Heil getan hast. So beten wir in seinem Namen. Vater unser im Himmel. Kommt, denn es ist alles bereitet. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Thank you.
Danke, danke dem Herrn, denn er ist so freundlich, seine Güte und Wahrheit werden ewig. Danke, danke dem Herrn, denn er ist so freundlich, seine Güte und Wahrheit werden ewig. Danke, danke dem Herrn, denn er ist
Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntags. Sie betrug hier in der Kirche für die Popularmusik in der Evangelischen Kirche von Westfalen 112,81 €. Und für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde kamen 56,40 € zusammen. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang einsammeln wollen, ist wieder für zwei Zwecke bestimmt. Zum einen für die Diakonie in Westfalen. Armut hat viele Facetten und unterschiedliche Ursachen. Darum bezieht sich die Diakonie Position. Sie berät die Betroffenen, leistet konkrete Hilfe und tritt als Fürsprecherin ein für die, die keine Stimme haben. Diakonisches Engagement gegen Armut ist Einsatz anstelle der Armen. Mit den Betroffenen werden Wege aus der Armut gesucht. Präventionsprojekte verhindern den sozialen Abstieg. Öffentlichkeitsaktionen machen auf die Situation der Menschen in Armut aufmerksam. Der zweite Teil der Kollekte ist bestimmt für diakonische Aufgaben in der Jugendarbeit unserer Gemeinde. Bodo Borchardt schreibt dazu: In einigen Bereichen unserer CVJM-Jugendarbeit haben wir es immer wieder mit finanziellen Engpässen unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter und Besucher bzw. Teilnehmer zu tun. Mitarbeiter sind mit Kostenbeiträgen für Schulungsangebote oder Gemeinschaftsaktionen überfordert. Zahlreiche Hilfsangebote, die nach Corona die Arbeit wieder in Gang bringen sollen, haben hier große Hilfe geleistet, laufen aber nach und nach aus. Um an dieser Stelle ein ausdrückliches und nachhaltiges Signal an unsere Ehrenamtlichen zu senden, dass die Qualifizierung und christliche Gemeinschaft nicht vom eigenen finanziellen Budget abhängen darf und soll, sind an dieser Stelle Spenden notwendig und gut eingesetzt. Ähnliches gilt für Teilnehmer und Besucher an Veranstaltungen und Freizeiten. Auch hier möchten wir insbesondere den Kindern und Jugendlichen deutlich darstellen, dass, wo ein Wille ist, auch ein Weg ist. Wir erleben immer wieder, dass besonders bei Eltern die Schamgrenze, nach Unterstützung zu fragen, hoch ist. Wir haben festgestellt, dass unser Vorgehen und unser Vertrauen darauf, dass sich Probleme und finanzielle Engpässe lösen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes sich bezahlt machen. Bisher konnten wir vielen Kindern und Jugendlichen mit solchen Spenden die Teilnahme an Veranstaltungen und Freizeiten ermöglichen, und wir sind zuversichtlich, dass dies mit Ihrer Spende auch weiterhin so sein wird. Vielen Dank. Gott segne alle Geber und die Verwendung der Gaben.
Ich darf noch auf einige Veranstaltungen in unserer Gemeinde hinweisen. Am Montag trifft sich um 15.30 Uhr der Bibelgesprächskreis im Thomas-Gemeindehaus. Die Abendgebete um 18 Uhr, Mittwoch als TC-Gebet und Donnerstag als Friedensgebet. Und am Mittwoch ebenfalls 19.30 Uhr Gesprächskreis Leben mit Brustkrebs im Thomas-Gemeindehaus. Am Donnerstag trifft sich um 19.30 Uhr der Männerkreis in der Fahrstraße 1. Aufgeboten und unserer Fürbitte anempfohlen sind Julian Horstmann und Viktoria Horstmann, geborene Klute, von der Tilkenbreite 18. Acht Gemeindeglieder sind in den vergangenen Tagen zur letzten Ruhe geleitet worden. Zur Verlesung bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Frau Anke Stärke, geborene Ruppel, Bettenpol 23, im Alter von 60 Jahren. Frau Dr. Gertraude Böhmer, geborene Born, Pflegeheim Ravensberger Stift in Bünde, im Alter von 87 Jahren. Frau Carola Meiring, geborene Kleine, Pflegeheim Obernfelde, zuvor Jahnstraße 12, im Alter von 86 Jahren. Herr Wilhelm Riesmeier, Franz-Liszt-Straße 5, im Alter von 92 Jahren. Herr Axel Bartnick, Heinrich-Vornburg-Straße 5, im Alter von 57 Jahren. Frau Ursula Albers, geborene Rohleder, Ostlandstraße 11, im Alter von 80 Jahren. Herr Rolf Vogelsmeier, Jahnstraße 35, im Alter von 77 Jahren. Und Frau Renate Sterner, geborene Weise, Pflegeheim Wehe, zuvor 5010, im Alter von 82 Jahren. Wir wollen Ihrer und der Angehörigen in der Fürbitte gedenken. In den Fürbitten bitte ich Sie, bitte ich euch darauf zu antworten mit dem Ruf: Herr, erbarme dich. Gott, barmherziger Vater, wir bitten dich für unsere jungen Leute, für alle, die auf der Suche sind, wo ihr Platz im Leben sein könnte. Gib hilfreiche Begleiter, faire Lehrer, gute Freunde. Wir rufen zu dir, Herr. Für die Menschen in Beruf und Arbeit, lass sie die nötige Entspannung und Entlastung finden. Wehre allen krankmachenden und erniedrigenden Abläufen. Lass aufrechte Menschen die Arbeit helfen zu organisieren. Wir rufen zu dir, Herr. Für die Alten bitten wir, dass sie noch in ihrem Alter Erfüllung und Segen erfahren. Für die Trauernden und Angefochtenen, lass sie Trost und Hilfe finden. Wir rufen zu dir. Für unsere Verstorbenen bitten wir dich. Nimm sie auf in dein Reich. Wir können nun nichts mehr für sie tun, als sie dir anzubefehlen. Du, der du versprochen hast, den glimmenden Docht nicht auszulöschen und das geknickte Rohr nicht zu zerbrechen, du weißt Wege für uns alle. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.